Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, so Menschen kennt, wo ihr merkt, die sind so richtig auf dem Weg ins Verderben. Oder es sind Leute, die sind dran, ihr Leben völlig aus der Hand zu verlieren. Kennen ihr so Leute? Wir haben immer wieder auch mit solchen Menschen zu tun, in der Sozialarbeit. Menschen, wo man merkt, die sind wirklich, also, da geht so viel schief. Und wo man nicht einmal unbedingt kann sagen, dass jetzt einfach nur die Umstände sind. Und sie hören nicht auf Möglichkeiten, die sie hätten. So, man hat das Gefühl, sie gehen so richtig einfach in etwas hinein, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Und genau so eine Geschichte, so einer Frau ist Jesus begegnet. Und ihr habt im Predigtflyer, habe ich euch einfach den Bibeltext, den ganzen Bibeltext, reingetan. Und zwar, weil der Text, der redet für sich so stark. Und man muss den ganzen Text auch haben, um zu den Zusammenhängen auch können zu verstehen, was jetzt auch da abgeht. Und wir werden durch den Text durchgehen und schauen, wie geht Jesus um mit dieser Frau? Wie begegnet er dieser Frau? Und Jesus ist das erste Mal, ist er in Jerusalem gewesen. Und die Pharisäer, die haben gemerkt, und die Hohepriester, dass der Jesus, der tauft noch mehr Leute, wie Johannes. Moment, hat Jesus tauft? Nein, es steht, seine Jünger haben getauft, nicht er. Und haben noch mehr Leute getauft, wie Johannes. Und dann hat Jesus gemacht, jetzt wird es brenzlig. Jetzt ist Zeit, um weiterzugehen nach Galiläa. Und um nach Galiläa zu kommen, muss man durch Samarien. Samarien kennen wir vor allem von den Samaritern, vom barmherzigen Samariter. Das ist die Geschichte, die wir so gut kennen. Und Samariter ist heute etwas Positives. Ja, wenn man an irgendeinem Anlass ist, grösseren Anlass ist, dann weiss man, die Samariter sind da. Das sind die, die mir helfen, wenn es mir nicht mehr gut geht. Also, wieso hat jetzt Jesus da ein Problem? Oder wieso haben die Juden dort ein Problem gehabt mit den Samaritern, wenn das doch so gute sind? Nein. Die Samariter, das sind Menschen gewesen, oder eine Volksgruppe, die entstanden ist durchs Exil. Die Juden sind rausgeführt worden aus ihrem Land. Nicht alle, sondern vor allem die wichtigsten Leute sind rausgeführt worden. Und dann hat man fremde Völker angesiedelt in Israel. Und die haben sich dann vermischt mit den Juden. Und dann ist durch das sind die Samariter entstanden. Das sind Menschen gewesen, die eine Mischreligion hatten. Und zwar war es zu selber eine Zeit gewesen, so gewesen, dass man tut die lokalen Götter tut man anbeten. Und dann tut man gleichzeitig noch die eigenen Götter auch noch anbeten. Also die Samariter, die haben gleichzeitig den Gott vom Abraham, Isaac und Jakob anbetet und gleichzeitig auch noch ihre eigenen. Und das ist natürlich für die Juden absolut nicht gegangen. Und darum haben die Juden mit diesen Menschen null und nichts mehr zu tun gehabt. Aber wenn wir von Jerusalem auf Galiläa hätten müssen, dann hätte man müssen durch Samarien. Und Jesus kommt am Mittag, in vielen Übersetzungen steht zur sechsten Stunde, sechste Stunde, hat gemeint am 12. Sechste Stunde vom Sonnenaufgang weg. Sechste geht die Sonne auf, am 12. ist die sechste Stunde. Also, dort ist Jesus an einen Brunnen gekommen, in der Nähe von der Stadt Sichar. Seine Jünger, die sind auf Sichar reingegangen, go posten. Ich meine, die haben auch müssen im Migros, oder? Manchmal zwischen ihnen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon Aldi gehabt haben. Weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie dort müssen einkaufen. Und Jesus aber, der ist bei diesem Brunnen geblieben, hat sich ausgeruht, er war wirklich erschöpft und müde gewesen. Und dann kommt eine Frau. Mit ihrem Schöpfgefäß, mit ihrem Wasserkrug, an den Brunnen. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht 30 Grad im Schatten, vielleicht mehr. Wann, denkt ihr, geht man an Brunnen Wasser schöpfen, wo vielleicht 2 Kilometer weg ist von den Heimen? Wenn es so heiss ist, wann geht man? Am Morgen früh. Oder? Z'Abend, wenn es wieder kühler ist. Aber sicher nicht am Mittag. Und was könnt ihr euch vorstellen, was ist das für eine Frau, die am Mittag in der Bruthitze zum Brunnen geht, geht Wasser holen? Wer ist sonst noch am Brunnen am Mittag? Niemand. Genau, niemand. Weil die Frau, die hätte nicht wollen, anderen Menschen begegnen. Die hat wollen inkognito, ganz still, heimlich, wollen an den Brunnen gehen. Aber, oh je, da höckelt einer. Ja, nu, Wasser braucht man, das kenne ich nicht, also, das ist sowieso ein Jude, das hat sie von weitem gesehen. Das hat man an den Kleidern von Jesus angesehen. Das ist ein Jude, also, der wird mich eh nicht belästigen. Juden wollen mit Samariter und mit Frauen schon gar nichts zu tun haben. Aber Jesus, was macht er? Jesus sagt zu dieser Frau, Frau, gib mir doch auch ein bisschen Wasser. Ich meine, Jesus hat Durst. Das ist verständlich. Die Jünger sind nicht da. Und die Frau, die denkt, was? Du bist doch ein Jude. Und wieso bittest du mich um Wasser? Und dann sagt Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe das da ist und wer vor dir ist, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Lebendiges Wasser ist ein Begriff, den man gebraucht hat, auch für Quellwasser, frisches Wasser. Das ist wie wir sagen, süßes Wasser. Also frisches Wasser. Quellwasser. Darum hat die Frau auch nicht gerade auf Anhieb gemerkt, oh, jetzt kommt der theologische oder etwas Besonderes. Aber dann sagt sie zu ihr, ja, woher willst du Wasser nehmen? Hallo. Du hast ja nicht einmal ein Schöpfgefäß. Du hast nicht einmal eine Pumpe. Du hast gar nichts zum Schöpfen. Wie willst du mir Wasser geben? Oder bist du öppe grösser als unser Stammvater? Der Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat. Weil der Jakob, das war eine Autorität, der hat den Brunnen gegraben. Der Jakob, Sohn vom Abraham, Isaac, Abraham, vom Isaak. Der hat den Brunnen gegraben. Und mit seinen Kindern und seinem Vieh haben sie aus dem Brunnen getrunken. Bist du grösser als der? Sie merkt, da stimmt etwas nicht mit dem Jesus. Der erzählt irgendwas, wo komisch ist. Und Jesus sagt dann, nein, jeder, der von dem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Weil das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle, die ins ewige Leben hineinquillt. Also, was sagt da Jesus? Jetzt wird es für die Frau nämlich klar, es geht nicht um Wasser. Jetzt geht es um mehr. Oder auf jeden Fall um etwas Besonderes. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, in dem entsteht eine Quelle. Was ist eine Quelle? Eine Quelle ist etwas, wo Wasser fließt und nicht aufhört zu fließen. Das ist die Definition von einer Quelle. Die hört nicht auf fließen. Und die quillt ins ewige Leben. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass ja, das Wasser, dass wenn man Jesus bittet um das Wasser, dass man nachher das ewige Leben hat. Oder? Wäre eigentlich in unserem Verständnis klar. Genau. Wenn wir das Wasser, das Lebenswasser von Jesus erbitten, dann haben wir ewiges Leben. Nur, dass der Begriff, der da gebraucht wird, der bedeutet viel mehr. Der bedeutet ein immerwährendes Quelle in Ewigkeit. Das heisst nicht schon in Zukunft, sondern schon jetzt. Das wird zu einer Quelle in uns. Überlegt euch das mal. Wenn wir das Wasser von Jesus überkommen, das lebendige Wasser, dann wird es in uns zu einer Quelle, die fließt, wo Ewigkeit daraus entsteht, wo ewige Sachen daraus entstehen. Die Ewigkeit fängt nicht erst an, wenn wir sterben. Die Ewigkeit fängt jetzt an. Die ist jetzt schon da. Und das ewige Leben, das neue Leben, das ist schon da. Und die Quelle, die fließt jetzt schon. Und jetzt sagt die Frau zu Jesus, Gott, gib mir von dem Wasser. Gib mir von dem Wasser, dann muss ich nicht dauernd die Mühseligkeit auf mich nehmen, jedes Mal am Mittag müssen wir Wasser holen. Und dann sagt Jesus zu ihr etwas ganz Komisches. Gang, hol deinen Mann und komm dann wieder. Für uns klingt das ganz komisch. Aber ich glaube, zu selber Zeit ist es so gewesen, dass jetzt hat Jesus als fremder Mann dieser Frau etwas geben sollen. Sie hat von ihm etwas bekommen. Also ist es wichtig, dass ihr Mann auch dabei ist. Weil sonst könnte das ganz komisch überkommen. Jesus als fremder Mann, nein, bei so Verhandlungen muss der Ehemann dabei sein. Darum sagt Jesus also, geh hol deinen Mann und dann schauen wir weiter. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Ja, dann könnte Jesus sagen, okay, ist gut. Ja, nur wenn du keinen Mann hast, dann gebe ich das halt so. Aber Jesus sagt, nein, du hast keinen Mann. Du hast nicht gelogen. Jesus könnte sagen, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Weil du hast 4 Männer gehabt. Und der Mann, der mit mir jetzt zusammenlebst, da bist auch nicht mit ihm verheiratet. Nein, er sagt, das ist wahr. Es ist wahr, sie hat eine Teilwahrheit gesagt. Es ist wahr, du hast ja keinen Mann. 4 Männer hast du gehabt. 5 Männer hast du gehabt. Hey. 5 Männer? Ja, das wird immer schlimmer. Ja, stellt euch vor. 5 Männer statt 4. Und der Mann, den du jetzt mit ihm zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Jetzt stellt euch vor. Eine Frau, 5-mal verheiratet, 5-mal geschieden. Oder entlassen worden. Vom Ehemann. Grund wissen wir nicht. Und sie hat jetzt einen 6. Mann oder einen Mann, wo sie nicht mit ihm verheiratet ist. Das heisst, in wilder Ehe. Das ist auch in Samarien. Wie bei den Samariter ist das nicht etwas Übliches gewesen. Sondern das Gesetz, die Tora, die 5 Bücher Mose, die haben für die Samariter genau so gelten wie für die Juden. Also was macht die Frau, indem sie in wilder Ehe mit einem Mann zusammenlebt? Sie riskiert ihr Leben. Und wisst ihr was? Der Frau ist das Schnuppewurst. Der ist das egal, weil sie hat das Leben satt. Ihr Leben ist vorbei. Sowieso. Wenn man 5-mal vom Mann entlassen worden ist. 5-mal geschieden ist worden. Ja, was will man denn noch? Welcher Mann will mich noch heiraten? Wenn mich 5 schon rausgerührt haben. Also dann sollen sie mich halt steinigen. Gut, nicht unbedingt. Darum gehe ich ja am Mittag, dass mich niemand sieht. Und dann kommt der Mann, der fremde Mann, und sagt er das zmitzt ins Gesicht ein. Etwas, das kann der gar nicht wissen. Und jetzt merkt sie, da stimmt etwas, da ist etwas wirklich, also, das ist ein Prophet. Das muss ein Prophet sein. Der sieht in mich inne. Der weiss, was ich gemacht habe. Der hat alles. Weiss der? Das ist ein Prophet. Und plötzlich ist das Thema ein völliges anderes. Jetzt kommt die Frau und sagt, übrigens, du bist ein Prophet, das sehe ich genau. Wir Samariter beten da oben auf dem Berg an. Ihr sagt aber, oder wir haben auf dem Berg angebetet, dort ist früher, die Samariter haben einen Tempel gebaut gehabt. Der ist noch vor Christus ist der zerstört worden. Ein Berg, wo sie ihr Heiligtum gehabt haben. Und sie fragt, und wir beten da, haben dort angebetet, und ihr sagt, Jerusalem muss man anbeten. Und dann sagt Jesus zu ihr, ja, weisst, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir Juden beten an, was wir kennen. Weil das Heil kommt aus den Juden. Jesus sagt, das Heil, Christus, kommt aus den Juden. Und er weist sie ganz sanft mit dem hin auf die Erlösung. Weil die Samariter wartet genauso wie die Juden, nämlich auch auf den Messias. Auf den Erlöser. Und er sagt, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder auf einem Berg noch in Jerusalem arbeiten. Es kommt die Zeit, da werden die Menschen im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Weil selige Arbeiter sucht Gott. Arbeiter, die im Geist und Wahrheit arbeiten. Was heisst jetzt das wieder? Die Frau hat gewusst, was es heisst, ein Arbeiter zu sein, weil sie sagt, unsere Leute haben auf dem Berg arbeitet. Die Juden haben in Jerusalem arbeitet. Arbeitung war für sie eine Handlung. Wie man Gottesdienst feiert. Wie man sich niederwirft vor vielleicht einem Altar oder einer Statue. Und Jesus sagt ihnen, weil Gott ist Geist. Und er sucht Arbeiter, die im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Und wenn wir Arbeiter sein wollen, was sind wir als Arbeiter? Was macht uns zu wahren Arbeiter? Es macht uns das zu Arbeiter, dass wir wirklich ihn meinen. Es geht um Hingabe. Es geht um Hingabe an ihn. Dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein arbeiten. Dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein in Gottesdienst gehen. Dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein unsere Zehnte geben. Dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein raus das machen. Oder weil man das halt so macht. Oder weil ich es schon immer gemacht habe. Wahre Arbeiter sind nicht die, die aus Tradition arbeiten. Weil so, genau so muss man es machen und nicht anders. Nein. Wahre Arbeiter sind Arbeiter, die Gott meinen, die ihn meinen, die eine Hingabe haben zu ihm. Und wahre Arbeiter können wir nur sein, wenn wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist in uns tragen. Weil wie sonst sollen wir wissen, wie anzubeten, wenn nicht durch den Heiligen Geist. Weil er führt uns in der Anbetung. Und dann sagt die Frau, die merkt, wow, das sind so grosse Sachen, die da jetzt Jesus da erzählt. Und sie sagt, ja, einmal kommt dann der Messias und er wird uns all diese Sachen erklären. Und dann sagt Jesus etwas, was wir gar nicht so würden erwarten. Weil Jesus hat selten ganz klar gesagt, ich bin der Messias. Im Gegenteil, er hat ja die Jünger gefragt, wer denkst du, dass ich bin? Und er sagt, das darfst du nicht weiter sagen. Behalte das für dich. Und Jesus sagt dann zu ihr, du redest jetzt gerade mit ihm. Ich bin's. Das heißt, ich bin der Christus. Ich bin der Messias. Und in dem Moment, wo er das sagt, kommen biegen so die Jünger um die Ecke mit dem Einkaufstasche. Sie haben fest eingekauft und sehen da Jesus mit einer Frau da am Reden und denken, hä? Das ist doch eine Samariterin, eine Frau. Was redet jetzt der? Aber sie getraut sich irgendwie nicht da noch gross drauf einzugehen. Und die Frau, die nimmt die Gelegenheit wahr, wo die kommt und lässt alles Zeug stehen und rennt zurück in die Stadt. 2 Kilometer. Ich weiss nicht genau, wie weit das war. Aber sagen wir, es war 2 Kilometer. Und geht zu den Leuten und ruft im ganzen Dorf um. Hallo! Leute! Jetzt müssen wir überlegen, die Frau, wann ist sie an den Brunnen gegangen? Am Mittag, dann, wo niemand ist rum war, weil sie niemand sehen wollte, weil sie sich schämt, weil sie nicht gerade unbedingt gesteinigt werden wollte, weil sie nicht verspottet werden wollte. Und jetzt rennt sie zurück. Hallo! Leute! Ihr wisst nicht, was mir passiert ist. Ich bin am Brunnen gegangen, am Mittag, ja, ich weiss, sorry. Aber ich bin am Brunnen gegangen und dort ist ein Mann, der hätte mir genau können sagen, was ich alles gemacht habe. Könnte es nicht sein, dass das der Messias ist? Und was machen die Leute? Schnurr du noch ein bisschen. Und wir zählen mir doch keinen Hafenkäse. Nein. Nein, die merken genau, da ist etwas passiert. Die Frau, wenn die Frau, die siehst du ja fast nie, gibt es die überhaupt noch? Jetzt kommt die, so daher, da muss etwas dran sein. Der hat gewusst, was sie gemacht hat. Ja, wir wissen ja kaum von ihr. Mal, wir wissen schon viel, aber der weiss, da müssen wir schauen. Und die Leute von Sichar, die gehen auch an den Brunnen. Und ich glaube, die haben pressiert. Die haben das nicht verpassen wollen. Die haben irgendetwas, die haben gemerkt, jetzt geht es um die Sache. Und dann gehen sie und Jesus redet mit diesen Menschen. Jesus redet mit ihnen. Und dann laden sie ihn ein und sagen, du, Rabbi, willst du nicht bei uns bleiben? Du, es ist ja schon, vielleicht ist es schon 2 gewesen oder so, du kannst doch jetzt nicht weiterziehen, bleib doch bei uns. Und Jesus bleibt 2 Tage. Und es heisst, noch mehr von diesen Leute aus Sichar glauben an Jesus, kommen zum Glauben. Und dann sagen sie zu dieser Frau, Frau, vorher haben wir geglaubt, weil du es gesagt hast. Jetzt aber haben wir es selber gehört. Und glauben darum, weil wir es selber gehört haben. Wir haben jetzt mit eigenen Ohren gehört. Und wissen, dass er wirklich der Heiland ist. Der Retter von dieser Welt. Wow. Mögt ihr euch erinnern, wie die Geschichte angefangen hat? Eine einsame, verlassene, verbitterte Frau. Völlig hoffnungslos. Völlig ohne Perspektive. Und jetzt ist die Frau, gehört wieder voll zu dieser Dorfgemeinschaft zu. Ich glaube, es kaum wird jemand auf die Idee kommen, die Frau wird noch steinigen oder sie wollen abends machen. Nein. Wegen dieser Frau haben ganz viele Leute von dem Sichar zum Glauben an Christus gefunden. Das ist etwas Unglaubliches ist da passiert. Wisst ihr was? Jesus hat nicht vorgehabt, in Sichar zu bleiben. Jesus hat nicht vorgehabt, mit so einer Frau zu reden. Jesus war unterwegs nach Galiläa. Jesus wollte ausruhen und nachher weiterziehen. Und er hat zwischen ihnen etwas den Jüngern gesagt, wo sie gesagt haben, komm, iss jetzt etwas. Dann hat er gesagt, nein, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen von meinem Vater tue. Das war seine Nahrung. Und er hat sich aufhalten lassen. Er hat seine Pläne durcheinander bringen lassen. Von dieser Frau? Nein. Er hat seine Pläne durcheinander bringen lassen von Gott, von seinem Vater. Wo ihm gesagt hat, jetzt, Achtung, jetzt, die Frau, es ist dran. Und er sagt nochmal etwas zu den Jüngern. Und er sagt ihnen, ihr sagt, schaut die Felder an, es ist 4 Monate bis zur Ernte. Ich sage euch aber, es ist reif zur Ernte jetzt. Und es gibt Leute, die gesagt haben, und andere Leute, die ernten. Aber beide dürfen Freude haben daran. Und wisst ihr was? Jesus hat sich zur Verfügung gestellt, dort, für die Frau. Und durch die Frau sind ganz viele Menschen haben dürfen zum Glauben finden. Er hat keine Evangelisationsveranstaltung gemacht, aber er war parat gewesen, dass das Wasser, das lebendige Wasser, kann weiterquellen zu anderen Menschen. Und das gilt auch für uns. Vielleicht kommen wir in eine Situation, wo wir merken, da ist ein Mensch und der Geist Gottes redet zu uns und führt uns und hilft uns, dort in dieser Situation die richtigen Worte zu finden. Und dann dürfen wir einfach staunen, was da draus passieren darf. Es hat einen Pastor in Amerika, der hat sein Leben lang hat er für Menschen gebetet, hat sein Leben lang Menschen versucht, zu Jesus zu führen. Und es ist ihm nur einmal gelungen. Der Pastor hat nur ein Mensch zu Jesus geführt. Ja, immerhin jemand. Könnte man sagen. Und der eine Mensch, wisst ihr, wie der geheissen hat? Der hat Billy Graham geheissen. Und das kann so etwas sein, wie so die Frau an dem Brunnen. Wo plötzlich zu einer Evangelistin wird. Und ich möchte uns alle ermutigen, Jesus immer wieder um das lebendige Wasser zu bitten. Damit die Quelle in uns darf quellen. In Ewigkeitswerte inne. Dass das ewige Leben Frucht trägt. Heute, morgen, übermorgen und immer. Wollen wir das lebendige Wasser darum bitten, dass er uns das Wasser gibt? Sind wir bereit, das auch quellen zu lassen zu anderen Menschen? Vielleicht gerade zu den Hoffnungslosesten? Weil das lebendige Wasser bedeutet nicht aus mir, sondern aus dir. Unser Leben als Christ müssen wir nicht aus unserer Kraft, sondern aus ihm. Leben. Wir beten miteinander. Jesus, du bist so ein unglaublicher Gott. Du bist so ein Gott voller Überraschungen. Voller Gnade, voller Liebe, Barmherzigkeit. Und das lebendige Wasser, das brauchen wir. Das lebendige Wasser, das möchten wir haben. Und ich bitte dich, dass du kommst und uns immer wieder neu erfüllst mit dem Wasser, dass die Quelle darf Raum finden in unserem Leben. Und dass Menschen dürfen aus Hoffnungslosigkeit in eine neue Hoffnung hineinfinden. In ein neues Leben mit dir. Ausgestoßene Menschen. Und wenn du siehst, wenn wir uns selber als hoffnungslos anschauen, so hast du alle möglichen Gelegenheiten, Möglichkeiten, uns aus dieser Hoffnungslosigkeit in etwas ganz Neues hineinzuführen. Und so bitte ich dich um dein Segen, um dein Wirken an uns und durch uns. Amen.